Herzlich willkommen heute an alle Ernährungsfans. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, Professor Dr. Nicolai Worm, Bestseller-Autor und was das Thema Abnehmen, Gewichthalten angeht oder auch für Diabetiker eine absolute Koryphäe. Und ich freue mich heute mit ihm über das Thema Abnehmen, Gewichtsreduktion und die Kunst, es auch halten zu können, zu sprechen. Hallo Nicolai.
Hallo Corinna, freut mich, dass ich wieder da sein darf.
Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, dass du heute wieder da bist. Vor allen Dingen, weil wir uns ja schon seit Jahren kennen. Ich durfte damals meine Abschlussarbeit bei dir schreiben zum Thema auch Gewichtsreduktion, aber auch Diabetes mit deinem Logi, mit deiner Logi-Methode damals. Und ich finde es jetzt ganz interessant, nochmal über das Thema Abnehmen mit dir zu sprechen, weil es bis heute immer noch ein großes Problem darstellt, ja, weil viele doch Probleme haben abzunehmen oder noch schwieriger das Gewicht dann wirklich zu halten, also diesem Jojo-Effekt entgegenzuwirken.
Genau, großes Thema und immer brisanter, weil es immer mehr übergewichtige und fettleibige, sagt man ja auf Deutsch, adipöse Menschen gibt. Also das Thema hört nicht auf, es wird immer wichtiger.
Was sind für dich jetzt so, wenn man anfangen möchte abzunehmen, die wichtigsten Faktoren, die man wirklich berücksichtigen sollte, wenn man die Entscheidung trifft, Gewicht reduzieren zu möchten?
Also man muss sich darüber im Klaren sein, abnehmen ohne Kalorien reduzieren wird nicht funktionieren. Man muss allerdings nicht Kalorien zählen, also ich bin gegen das Zählen, aber man muss wissen, irgendwie muss der Körper weniger Energie zugeführt bekommen, als er gerade braucht, und dann geht er an seine Reserven ran. Man sollte das natürlich so gestalten, dass man möglichst wenig Hunger dabei hat. Ich sage dazu immer, man muss lernen, sich clever zu sättigen. Also so zu sättigen, dass man wenig Hungerattacken hat, aber das Ganze bei einer Kalorienzufuhr, die niedriger ist als das, was der Körper im Moment braucht. Und dann funktioniert es. Und da gibt es natürlich viele Wege, aber es ist hilfreich, viel zu wissen über das Thema, denn mit mehr Wissen kann man sich das Ganze erleichtern, leichter machen, einfacher machen. Und ich glaube, also es gibt so viel dazu zu sagen. Hast du eine spezielle Frage?
Ja, ich glaube, der springende Punkt ist schon mal, schnell satt zu werden und mit was. Also das, um zu verhindern, dass viele Kalorien kommen, denke ich, macht es schon Sinn.
Genau. Super Frage, ganz wichtiges Thema. Also Sättigung, der Moment, an dem ich sage, so, ich kann nicht mehr essen. Dieses Sättigungssignal findet hier oben statt und das hat nichts mit Kalorien zu tun. Also mein Mageneingang, wenn ich hier esse, geht es ja die Speiseröhre in den Magen hinein. Und mein Mageneingang hat keinen Kalorienzähler. Der sendet mir das Signal Sättigung nicht bei 450 Kalorien, sondern dieses Sättigungssignal wird ausgelöst durch eine gewisse Dehnung des Magens. Ja, und wenn der Magen gedehnt wird, dann kommt aus dem Magen, aus der Magenwand ein Hormon ins Blut. Das kommt zum Hirn, das heißt Ghrelin, dieses Hormon. Und dieses Hormon sagt meinem Hunger- und Sättigungszentrum hier oben, du bist gesättigt. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie kann ich den Magen dehnen mit möglichst wenig Kalorien? Und dann spielt tatsächlich das Element Wasser die größte Rolle. Denn Wasser ist groß, es ist schwer, es ist voluminös und hat keine Kalorien. Und Wasser trinken geht nicht, weil das läuft durch. Also muss man etwas essen, was Wasser gebunden hat. Und da sind wir tatsächlich beim Thema lösliche Ballaststoffe. Wasserreiches ist Gemüse. Da ist das Wasser an Ballaststoffen quasi gebunden. Das ist der eine Punkt. Also viel Volumen, viel Gewicht in den Magen mit wenig Kalorien. Da ist die Basisempfehlung Gemüse, 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 Salate, Beeren, Pilze. Das ist alles wasserreich. So, wenn das aber aus dem Magen rausgeht, der Magen wieder kleiner wird, das gelingt ja oft nach relativ kurzer Zeit, dann soll er nicht wieder Hunger einsetzen. Und deswegen brauchen wir zusätzlich noch Signale hier oben, die sagen, ich bin aber noch satt. Und diese Sattheitssignale, also die Zeit möglichst weit nach hinten schieben, in dieser Zeit habe ich kein Gefühl, ich will jetzt wieder essen, Sattheit. Diese Signale werden insbesondere durch Protein, durch Eiweiß ausgelöst, und zwar aus dem Dünndarm. Wenn dieser Speisebrei also in den Dünndarm gelangt, sind Proteine vor allen Dingen dafür zuständig, dass aus der Darmwand wieder Signale hier oben ankommen und sagen, ich bin aber noch platt, ich bin noch satt, ich bin noch satt. Proteine. Also die Kombination viel Salat, viel Gemüse plus Protein ist die ideale Grundlage für jede Abspeckkur.
Ja. Gerade in der Klinik, du hattest ja auch früher in der Klinik diese Logi-Methode umgesetzt. Und ich habe ja auch Seminare dazu gehalten. Da war einfach das Frühstück einfach ein Quark, ein fettreicher Quark, kombiniert mit Leinöl, Himbeeren und dann dementsprechend noch Nüsse rein. Und da hatte man wirklich den Effekt, dass die Mitarbeiter oder die das umgesetzt haben, wirklich gesagt haben, du, ich bin 5 Stunden satt.
Genau.
Und ich gehe auch mittags in die Kantine und ich spüre keine Heißhungerattacken, nichts. Also da hat man diesen Effekt extrem wirklich gemerkt.
Also das ist wirklich einfach so eine grundsätzliche Basisempfehlung. Ich muss mich clever sättigen. Mhm. Und dazu kommen natürlich noch viele weitere Aspekte. Und hier könnte man sich zum Beispiel fragen, muss ich überhaupt frühstücken? Mhm. Heute wird ja das Thema Fasten, intermittierendes Fasten, immer weiter in der Forschung hier untersucht und immer mehr Daten sprechen dafür. Das ist vielleicht zum Abnehmen nicht besonders vorteilhaft, aber es hat viele Begleiteffekte, die sehr vorteilhaft sind. Also metabolische Stoffwechseleffekte, gesundheitlich relevante Effekte. Ich bin zum Beispiel ein Typ, dafür gibt es viele Typen, ich habe in der Früh nie Hunger.
Mhm, ich auch nicht.
Warum esse ich, wenn ich keinen Hunger habe?
Ja.
Damit ich Energie bekomme, brauche ich nicht. Ich habe am Körper so viel Speck, dass ich viele Tage ohne Frühstück leben kann. Also wenn ich aber ein Mensch bin, der ohne Frühstück überhaupt nicht kann und ich auf einmal sozial unverträglich werde, ja, weil ich so ungemütlich bin, dann muss ich besser frühstücken. So, und interessanterweise, das spüre ich am eigenen Leib und es gibt entsprechende Daten aus der Wissenschaft dazu, wenn ich jetzt frühstücke, obwohl ich keinen Hunger habe, habe ich mittags nicht weniger Hunger, sondern ich esse mittags das Gleiche, ob ich frühstücke oder nicht. Mhm. Und so kann man tatsächlich eine Mahlzeit sich sparen. Man muss natürlich die restlichen beiden Hauptmahlzeiten so nährstoffreich gestalten, dass man keine Defizite bekommt. Und jetzt sind wir natürlich auch wieder beim Thema Qualität. Der wichtigste Qualitätstipp beim Abnehmen ist, verzichte auf raffinierte, hochverarbeitete Lebensmittel, sondern versuche, möglichst naturbelassene Nahrung zu dir zu nehmen. Die ist von vornherein voluminös, ballaststoffreich. Ja? Diese raffinierten, hochverarbeiteten Lebensmittel, die sorgen oft dafür, dass gewisse Hormone aus dem Darm ausgeschüttet werden. Das berühmte GIP, aber da will ich jetzt auf Details nicht eingehen, die sorgen dafür, dass jede Kalorie besser als Fett gespeichert wird.
Ist das dieses Mobbelbakterium, wie es auch gern genannt wird im
das
Volksmund?
Das kenne ich gar nicht. Auf alle Fälle, wenn so hochverarbeitete Lebensmittel zugeführt werden, dann wird dieses Hormon vermehrt ausgeschüttet und dann wird jede Kalorie effektiver gespeichert. Wir brauchen sozusagen den Gegenspieler, der nennt sich GLP-1 und das ist ein Hormon, was in unteren Darmabschnitten abgegeben wird.
Okay.
Und das sorgt eher dafür, dass man gut gesättigt ist und satt ist über lange Zeit. Und dazu müssen wir also Nahrungsmittel essen, die auch nicht im oberen Darmabschnitt schon resorbiert werden, sondern im unteren Darmabschnitt resorbiert werden. Also möglichst ballaststoffreiche, naturbelassene Nahrungsmittel mit und Protein dazu ist immer die Basisempfehlung. So, also jetzt habe ich weniger Kalorien zugeführt, als ich brauche. Und jetzt wird mein Körper an die Fettreserven gehen. Ja? Überall, wo Fett im Körper ist, wird jetzt ein bisschen was weggenommen, um Energie für mein tägliches Leben bereitzustellen. So nimmt man ab. Jetzt ganz wichtig, glaube nicht den Medien und der Yellow Press und den Frauenzeitschriften, in denen steht 5 Pfund oder Kilo oder was pro Woche. Mhm. Denn die Abnahmekurve ist nie, das Abnehmen funktioniert immer in einer Kurve und nie in einer Gerade. Es ist völlig unmöglich, pro Woche immer die gleiche Menge abzuspecken.
Okay.
Warum ist das so? Weil mit jedem Kilo weniger Körpermasse verbraucht mein Körper weniger Kalorien. Mhm. Das heißt also, sagen wir mal, ich habe 5 Kilo abgenommen. Jetzt verbraucht mein Körper vielleicht 200 Kilokalorien weniger am Tag. Wenn ich jetzt in der nächsten Woche wieder 5 Kilo abnehmen möchte, muss ich ja nochmal 200 Kalorien weniger essen als in der Woche vorher. Mhm. Und dann habe ich wieder 5 paar Kilo abgenommen, dann muss ich, um die gleiche Gewichtsreduktion zu erreichen, wieder noch weniger essen als die Woche vorher. Dann könnte man eine gerade Abnahme erreichen. Das ist Menschen unmöglich.
Okay.
Das heißt, eine Abnahme wird immer mit eine Kurve darstellen und die kommt langsam, die geht langsam in die Gerade über. Und der Punkt, wo meistens nichts mehr geht, ist bei 6 Monaten.
Mhm. Ja. Es gibt ja auch diesen Setpoint, wo der Körper sich so an dieses Gewicht gewöhnt hat über Jahre hinweg. Was spielt der für eine Rolle?
Ja. Ist umstritten, sehr umstritten. Also das, was man heute machen kann in wissenschaftlichen Arbeiten, wird es gemacht. Man misst alle möglichen Hormone im Körper während dieser Abspeckphase. Mhm. Also Hungerhormone, Sättigungshormone und so weiter. Und das, was man feststellt, in den ersten Wochen insbesondere und wenn man gut betreut ist in den ersten Monaten, ist auch die Willenskraft, diese kognitive Leistung, ich will abnehmen, ich will diszipliniert meine Pläne durchsetzen und durchziehen, ist groß genug, um mögliche Hunger- und Appetitsignale in Schach zu halten. Und man kann das heute messen im Blut, ne? Und irgendwann mal ist das Verhältnis, ich will abnehmen, ich bin diszipliniert gegen das, was der Körper versucht, nämlich uns wieder zur Nahrung zu treiben, ist im Gleichgewicht und irgendwann mal hat der Schweinehund gewonnen. Mhm. Irgendwann mal ist diese hormonelle Steuerung, such wieder was zu essen, du verhungerst sonst, such dir was zu essen, nimmt immer mehr überhand. Und dieser Schweinehund, diese Hormone, die hier oben wirken, hol dir was zu essen, hört nicht auf, bis man wieder zugenommen hat. Das ist dieser Jojo-Effekt und das kann man eigentlich, das ist ja gemein, nicht? Das ist irgendwie
ja, fürchterlich.
Fürchterlich. Und viele kennen das am eigenen Leib. Ich habe es natürlich auch am eigenen Leib schon erlebt. Das kann man sich nur erklären als Überlebenstrieb aus unserer Urzeit. Mhm. Wir hatten nicht jeden Tag zu essen. Man musste Nahrung suchen, da gab's wilde Tiere, die einen auffressen wollten, auch aus Hunger. Und man hat also einen großen Antrieb gebraucht, um Nahrung zu finden, Jäger und Sammler da sein. Und so kann man sich das erklären. Und wir haben noch keine Genetik, die uns sagt, ja, Hungersnot ist wunderbar, mach nur weiter so. Ja.
Aber gibt es wenigstens eine Erkenntnis darüber, dass man eine gewisse Zeit nur durchhalten muss mit diesem Widerstand vom Körper, dass der Setpoint irgendwann sich dem neuen Gewicht anpasst?
Naja, das wird sehr, sehr beforscht, diese Fragestellung. Mhm. Es gibt immer noch keine Klarheit.
Okay.
Ganz aktuell, jetzt gerade in den neuen Ausgaben der führenden Fachzeitschriften wird es wieder mal diskutiert. Eins ist klar, wenn ich meinetwegen 10 oder 15 Kilo abgenommen habe, dann habe ich einen geringeren Kalorienbedarf als vorher. Wenn ich dieses minus 15 Kilo erhalten will, dann muss ich jetzt die Kalorienmenge zuführen, die ich zum Schluss beim Abnehmen hatte. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt 500 Kalorien weniger esse als vorher, dann muss ich diese 500 Kalorien minus bis zum Lebensende durchhalten, weil mein Körper ja weniger braucht.
Das hört sich ja sehr frustrierend.
Das ist natürlich ein Problem, wenn man meint, man kann wieder so essen wie vorher.
Ja.
Also ich habe eine goldene Regel in meinen Büchern stehen, was zum Thema Abspecken. Du musst eine Diät finden, du musst eine Ernährungsform finden, die dir weniger zuführt, Kalorien zuführt als vor dem Abnehmen, aber gleich gut sättigt und befriedigt.
Mhm. Ja, da hast du ja eine schöne Ernährungspyramide entwickelt.
Genau.
Die hast du, glaube ich, auch mitgebracht, gell?
Ja, also Ich verwende hier natürlich ein Konzept, was nicht nur zum Abspecken gut ist, sondern auch gesundheitlich relevant ist. Und das ist die mediterrane Low-Carb-Ernährung. Mhm. Die Basis ist wasserreich, ballaststoffreich und das Protein auf der zweiten Stufe.
Das sehe ich auch. Das Obst hast du nochmal unterteilt in zwei Kategorien.
Das ist jetzt die Flexicarb-Pyramide für die Dauerernährung und für die Abspeckphase habe ich das ein bisschen strenger gemacht. Also hier unten ist Wasser und Ballaststoffe. Ja?
Okay.
Und zuckerärmere Obstsorten. Und immer das Protein dazu. Ich habe noch eine gute Faustregel für alle Zuhörer, Zuschauer, muss ich besser sagen. Pro Hauptmahlzeit, wenn man dreimal am Tag isst, sollte man mindestens 25, besser 30 Gramm Protein zu sich nehmen.
Okay.
Und deswegen, das ist die Basiskombination. Wasserreich, ballaststoffreich plus Protein.
Unterscheidest du in der Proteinqualität nochmal? Gibt es da aus wissenschaftlicher Sicht gute Quellen, weniger gute Quellen, biologische Verfügbarkeit?
Also vom Prinzip, wir bestehen ja aus tierischen Protein. Natürlich bietet uns das tierische Protein mehr, besser zusammengesetzt für meinen Körper als das pflanzliche Protein. Aber man kann es auch pflanzlich machen. Man muss mehr wissen, man muss geschickter kombinieren. Dann funktioniert es auch sogar vegan. Man kann auch vegan sehr wohl eine genügend hohe Eiweißqualität erzielen. Aber einen Aspekt möchte ich dazu sagen, und der ist eigentlich viel zu wenig bekannt in der Diskussion. Es geht hier bei der Frage tierisch oder pflanzliches Protein nicht nur um die Qualität des Proteins, sondern auch um Kalorien. Und da wird viel zu wenig Wert drauf in der veganen Diskussion gelegt. Die Hauptproteinquelle bei Veganern sind Bohnen,
ne? Hülsenfrüchte.
Ja. Ne? Weiße, grüne, gelbe, ja. Soja und Produkte daraus. Um die gleiche Menge Protein aus Hülsenfrüchten zuzuführen, habe ich parallel eine viel höhere Kalorienzufuhr, als wenn ich das über Fisch oder Geflügel oder Fleisch mache.
Kann man jetzt Fisch und Geflügel und Fleisch unter einen Kamm scheren oder gibt es unter den Fleisch noch qualitative Unterschiede?
Ja, also wenn man es genau nimmt, die höchste biologische Wertigkeit oder das qualitativ wertvollste ist das Molkenprotein.
Okay.
Ja, das kann der Körper am besten umsetzen. Aber Eier, ob Sie jetzt Eier oder Geflügel oder Fisch oder Fleisch essen, sind alle wichtigen Aminosäuren in einer Menge enthalten, die für uns wunderbar verfügbar sind. Bei Pflanzen muss man eher gucken und kombinieren, damit es auch stimmt. Und das, was eben einfach beim Thema Abnehmen ein Problem ist, ich führe mir viel mehr Kalorien zu, um eine gewisse Eiweißmenge zuzuführen über Hülsenfrüchte, als wenn ich das über diese tierischen Produkte mache.
Okay. Wie stehst du zur Ergänzung jetzt gerade bei der Gewichtsreduktion zu Eiweißshakes? Das hört man ja immer wieder, dass die Leute das fragen. Gibt es da gute, schlechte?
Ja,
auf was sollte man da achten?
Wenn es denn Eiweißshakes wären. Vieles wird als Eiweißshake verkauft. Und wenn man auf die Zutatenliste sieht, dann sieht man, da ist ja hauptsächlich Zucker drin und Stärke drin. Und also es gibt sehr, sehr große Unterschiede. Und man muss unbedingt auf die Eiweißqualität achten. Und ja, die Wissenschaft hat bestätigt, Formuladiäten sind die erfolgreichste diätetische Gewichtsreduktion.
Also Formuladiät bedeutet, dass man Diäten macht in Kombination mit Proteinshakes?
Mit diesen Shakes. Typischerweise macht man so ein Mahlzeitenersatzkonzept so, dass man mit 3 Shakes am Tag anfängt. Mhm. Vielleicht eine Gemüsemahlzeit dazu. Und dass man mit der Zeit versucht, eine richtige zukünftige Ernährung zu lernen. Und dann reduziert man das auf 2 Shakes am Tag, eine normale Mahlzeit. Und mit der Zeit werden 2 Shakes rausgenommen, bleibt also nur noch ein Shake übrig und 2 normale Mahlzeiten. Und das ist ein Konzept, was auch den Gewichtserhalt ganz offensichtlich fördert oder leichter macht. Die besten Langzeitergebnisse haben wir in Studien gesehen, in denen zumindest eine Mahlzeit am Tag über so einen Shake ausgetauscht wird. Mhm. Ja, da können Sie also ganz einfach zum Beispiel statt Frühstück ein Shake oder statt Abendessen ein Shake. Damit kann man sehr einfach 300 Kalorien am Tag, 400 Kalorien einsparen, ohne dass es großartig im Sinne von Hunger oder Appetit hier sich niederschlägt.
Und durch die Proteinqualität habe ich dann eben diese lange Sättigungsmöglichkeit.
Die Sattheit wird über das Protein gefördert. Und natürlich wäre es ideal, wenn diese Shakes auch noch Ballaststoffe enthalten. Mhm. Gerade die löslichen Ballaststoffe, Beta-Glucan oder Inulin, die haben nämlich den Effekt, nicht nur, dass sie quellen und den Magen dehnen und mehr Sättigungssignale bewirken, sondern sie werden auch im Darm von Darmbakterien fermentiert, mhm, und es entstehen sogenannte kurzkettige Fettsäuren. Die kommen ins Blut und kommen hier oben ins Sättigungszentrum. Und diese kurzkettigen Fettsäuren aus dem Bakterienstoffwechsel machen Sättigungssignale hier oben.
Da finde ich auch ganz toll dein Beispiel mit den Kühen, was ja oft als Argument genommen wird. Die Kühe sind ja groß und stark und ernähren sich von Gras. Ja. Und erklär doch noch mal genau, was mit dem Gras bei den Kühen passiert, weil man das ja als Argument nimmt für die vegane Ernährung.
Genau, also Kühe leben natürlich nicht vom Gras, sondern Kühe leben von Fett und Eiweiß, und von, also Fett und Protein. Und wo kommt das her? Das ist nicht im Gras, sondern die Kühe leben ja, die haben ja ein riesig komplexes Magen-Darm-System, und da leben Billionen von Bakterien, und die fermentieren das Gras und es entstehen Fette aus dem Bakterienstoffwechsel, und die Proteine selber, also die Bakterien selber sind ja eine Proteinquelle, und so lebt die Kuh eigentlich von Fett und Eiweiß und nicht von Gras.
Also ist sie eigentlich ketogen unterwegs?
Die lebt eine anabole ketogene Diät, ja genau. Wir können das nicht, uns fehlt der Fermentiermagen. Mhm. Ja. Übrigens der Blinddarm, das war wohl mal früher, als wir noch in den Bäumen hingen, vor 5 Millionen Jahren, Gorillas, ja, essen.
Stimmt, das wird ja auch als Argument genutzt,
essen,
dass die vegetarisch
essen Blätter. Aber die können nicht von den Blättern solche Muskeln aufbauen, sondern die werden fermentiert im Darm, und es entstehen Fette und Proteine, und davon kann der Gorilla seine Muskeln aufbauen.
Dann ist es also auch für uns Menschen wichtig, fermentierte Produkte, auf die zurückzugreifen?
Naja,
oder?
Es wird immer klarer, wie wichtig eine gesunde Darmbakterienlandschaft ist. Man spricht nicht mehr von der Mikroflora, sondern von Mikrobiota und das, was offenbar ein großes Problem ist, dass wir so viel raffinierte, industriell vorgefertigte oder massiv bearbeitete Kost essen, was wiederum im Darm dazu führt, dass wichtige Bakterienstämme wenig entwickelt sind und falsche zu viel entwickelt sind. Und es kommt zur Dysbiose, zu einer Fehlfunktion im Darm. Und das fördert verschiedene Krankheiten, unter anderem die Fettleber.
Mhm. Abschließend jetzt nochmal zusammenfassend, gerade beim Gewicht halten, haben wir das Thema Getränke jetzt noch gar nicht besprochen. Was sind da so deine Erkenntnisse aktuell?
Also es gibt nur ein sinnvolles Getränk für den Menschen, das heißt Wasser. Hm. Und zur Frage, was ist mit den Süßstoffen, da sind ja auch keine Kalorien drin. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch geworden, denn zumindest zeigen viele neue Studien, dass diese ganzen Süßstoffe oder Zuckeraustauschstoffe alle doch Nebenwirkungen entfalten. Unter anderem auch die Darmbakterien offenbar negativ beeinflussen. Also es gibt ein sinnvolles Getränk, und das heißt Wasser. Und natürlich kann man Tees und Kaffee ungesüßt natürlich auch mit einbeziehen. Mhm. Und während der Abspeckphase sollte man möglichst auch auf Alkohol verzichten. Wenn man dann erfolgreich war und auf Dauer, ich habe ja noch gesunde Dauerernährung sozusagen einen Vorschlag gemacht, das ist die sogenannte Flexicarb-Pyramide, und da habe ich auch sogar ein Glas Wein dabei und natürlich auch Öle dabei, und die Kohlenhydratzufuhr kann dann etwas lockerer gehandhabt werden, vorausgesetzt man ist körperlich aktiv. Aber während der Abspeckphase würde ich auch auf Alkohol verzichten.
Okay, super. Ja, ich würde sagen, wir machen noch mal ein Interview zum Thema Flexicarb, weil da sehe ich gerade noch ganz viele andere wichtige Punkte, wie zum Beispiel auch Sonne und Öle, wo uns jetzt gerade die Zeit nicht mehr dafür reicht, aber da kann man dann, können die Zuschauer dann da nochmal tiefer einsteigen
in, ja, sehr gerne,
die Dauerernährung. Ja. Vielen Dank, lieber Nikolai.
Gerne.
Wenn man sich weiterhin informieren möchte zu dir, zu deinen Büchern, hast du da eine Seite, eine Internetseite?
Ja, ich habe eine Internetseite. Kann ich das in die Kamera sprechen? Ja? Also meine Webseite ist www.nikolai-worm.de. Da gibt es die vielen Hinweise zu meinen vielen Büchern und Links zu verschiedenen Informationsseiten. Ja, und zum Thema Abspecken. Ja, es gibt noch demnächst ein ganz neues Buch, das heißt Innen fett, außen schlank. Mhm. Da ist genau diese Thematik, die wir angesprochen haben, auch noch mal ein bisschen vertieft.
Ja, super. Vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten sich ein paar Tipps und Tricks aus dem Ernährungswissen von Nikolai Worm, Professor Dr. Nikolai Worm, mit rausnehmen. Viel Erfolg beim Umsetzen und danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.